Ey yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Community, euer Sven für euch am Mike, hier im Herrenspielzimmer. Herzlich willkommen. Bruno und ich sitzen, es ist Freitagabend, sitzen hier geschillt im Discord und wollen mit euch über Gott und die Welt reden. Dennis, der feine Herr, ist im Urlaub hier in Schleswig-Holstein und er schreibt mir nur gute Sachen.
Geil.
Er schreibt mir immer irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, wo sowas drinsteht wie Eltern und ihre Assi-Kinder und wie sie nerven. Achso, das ist Thema, für, wenn er zurückkehrt. Norddeutschland, bestes Deutschland, schreibt er. Was so ein Urlaub kostet, gefühlt eine Hypothek. Wetter, ja. Also Wetter wechselhaft, aber Junge, die Luft und die Leute einfach so nett im Norden. Fick den Süden. Ich liebe es hier oben. Norddeutschland ist einfach das beste Deutschland, nochmal. Ja. Also ihm scheint es gut gefallen, scheint es gut zu gefallen bei uns hier in Nordrhein-Westfalen, jetzt was gesagt.
Nordrhein-Westfalen auch, ja klar.
In Schleswig-Holstein. Ist auch eine schöne Gegend. Nur das Wetter ist scheiße, ne?
Ja. Du, sei ihm gegönnt. Urlaub ist sicherlich auch was Wichtiges für Leute, deswegen.
Für Menschen generell.
Immer, ja. Also irgendeine Form von Auszeit zu nehmen, sei es jetzt einfach nur so eine mentale Auszeit oder auch eine, die man wirklich auch sehr physisch dann benötigt. Um Batterien wieder aufzuladen, ist eine der Terminologien, die man da häufiger hört.
Ja, ich habe dich ein kleines bisschen leiser gemacht, liebe Community. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht, das Problem ist immer, es wird bei mir der Pegel gleich angezeigt und dann am Ende ist doch wieder einer lauter als der andere, obwohl die Pegelausschläge gleich sind. Es ist wirklich eine Wissenschaft. Ich weiß es auch nicht. Mir kam Bruno ein bisschen laut, ich habe ihn jetzt ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Bruno, sag nochmal was.
Nochmal was.
Ja, das ist perfekt. Also vom Ausschlag her sind wir genau gleich. Wir haben den gleichen Ausschlag.
Hervorragend.
Bruno, ich hab's dir gerade schon erzählt, ich habe mir heute Essen bestellt.
Das finde ich erstmal gar nicht so verkehrt.
Ja, und ich hatte Bock auf
von Essen bestellen.
Ja, ich hatte Bock auf Gyros und habe den Fehler gemacht und ich finde, es ist ein Fehler, weil Gyros darfst du einfach nicht beim Essenslieferanten bestellen. Das ist immer Käse, immer.
Ist das von der Lieferzeit her wirklich so schlecht, dass du dann, also weil es zu kalt wird oder?
Ich weiß es nicht. Also, ich habe noch keinen Lieferservice überhaupt jemals gefunden. Der mir wirklich gutes Gyros geliefert hat. Meistens kriegst du so wie ich heute so Pfann-Gyros, mit das Billigste irgendwie in der Pfanne warm gemacht, irgendwie sehr dunkel, sehr zäh. Okay. Und so war es heute auch. Also
richtig viele Röstaromen, sagst du auch.
Ja, voll, toll. Ja, war super. Also
halbe Kohle irgendwie.
Ich habe noch nie Hundefutter probiert, aber so in etwa muss Hundefutter schmecken. Also wirklich auch sehr zäh und es war richtig, richtig eklig. Die Pommes waren ganz lecker. Ich hatte trotzdem nur eine gute Mahlzeit und bin satt. Darauf kommt's ja an. Und ja, drumherum, die haben noch einen Salat und noch ein gefülltes Pizzabrot dazu. Also sie haben mir viel dazugegeben, freiwillig. Wahrscheinlich, okay. Um die Qualität ihres eigenen Essens ein bisschen zu entschuldigen, quasi.
Hast du also nicht so viel dafür bezahlt, oder?
Doch, 27 Euro für den Döner-Teller und aber noch einen Salat, den habe ich für morgen gekauft.
Also auch schon dann ein größerer Salat. Wir reden jetzt nicht von so einem kleinen Beilagensalat.
10 Euro Salat.
Schon mal beim einen oder
9,99 hat der gekostet.
Okay, ja.
Weil das komme ich nie auf den Mindestbestell, weil ich muss das immer machen, dass ich zwei Sachen bestelle.
Okay, klar. So ein bisschen auf dem Dorf und so weiter ist das sicherlich auch immer ein Thema.
Weil ja da das jetzt heißt, auf dem Dorf kannst du auch einfach bei dir irgendwie eine Pizza bestellen und sonst nichts und kriegst es geliefert?
Je nachdem, ja.
Wow.
Aber das Großstadt. Ist halt nur, ja, genau. Das ist dann halt so der Bonus, den du da hast. Oder ja. Also letztendlich so oder so würde ich immer ein kleines bisschen mehr bezahlen, weil ich auch immer dem Lieferanten einfach einen Haufen Geld noch mit in die Hand drücke.
So bist du, ne?
Weil man sich auch nicht drauf verlassen kann, halt, dass wirklich diese ganzen Trinkgelder, selbst wenn man die extra noch in diesen Apps einfach mit eingibt, auch tatsächlich an die Lieferanten ausgezahlt werden.
Mache ich nie. Ich gebe es auch immer in die Hand. Immer.
Deswegen mache ich im Zweifelsfall sogar beides.
Du glaubst doch nicht, also man glaubt doch nicht, dass der Lieferservice, wo du das bestellt, denen das Geld auszahlt, das Trinkgeld. No fucking way. Never.
Ich würde auch wahrscheinlich sagen, in den meisten Fällen nicht, aber ich, also ganz ausschließen, dass es der ein oder andere nicht doch tut. weiß ich nicht, ne? Oder vielleicht auch so ein bisschen tagesformabhängig, je nachdem, wer da gerade für verantwortlich ist, vielleicht auch. Das ist vermutlich auch von Restaurant zu Restaurant und von Tag zu Tag unterschiedlich.
Kann sein, ne? Aber mir ist das Risiko zu hoch, von daher gebe ich immer dem netten Herren oder netten Dame, meistens Herren, die das mir vor die Tür bringen, kriegen auch mein Trinkgeld.
Safe.
Bono, ich habe in dieser Woche, ich möchte sagen, die Bombe platzen lassen. Ich habe gesagt, Leute, ich habe jetzt mit Warhammer 40k angefangen. Und es gab unglaublich eine große Reaktion in der Community. 30 Comments hat der Post. Die Leute haben sich untereinander auch ausgetauscht, was es irgendwie für Alternativen gibt, beziehungsweise es gibt ja verschiedene Modi in Warhammer, ja. Also gibt es auch irgendwas, wie heißt dieses, dieser schnelle Modus? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, Killteam, genau. Und haben sich darüber ausgetauscht und es war wieder sehr nett. Die Community war, in solchen Sachen sind sie immer, finde ich sie immer ganz, ganz toll.
Galligrü.
Weil sie auch nicht nur mir helfen, sondern auch untereinander dann fachsimpeln und sich gegenseitig Tipps geben, das finde ich immer super. Ja, jetzt habe ich natürlich viel vor in diesem Projekt und habe auch heute angefangen, meinen, oh, der muss jetzt trocken sein, sehr gut, ich muss gleich mal Licht anmachen, meinen Space Marine, den ich im Anfänger-Pack bekommen habe, da sind ja ganz viele drin, aber ich habe den ersten jetzt angemalt. Wahrscheinlich machen die Profis das auch so, dass sie alle parallel anmalen, macht ja auch Sinn, wenn du die Farben offen hast.
Je nachdem,
aber ich habe jetzt, ich habe einen jetzt angemalt und der sieht bisher ganz gut aus. Ich habe mir wirklich so mega Mühe gegeben, das kannst du dir nicht vorstellen.
Okay, ja, dann versuche ich es am besten auch gar nicht erst.
Nee, dann verlass es auch gleich. Gleich kommt die wahre Reifeprüfung. Gleich muss ich nämlich seine Schultern, diesen dünnen Strich ganz außen bei den Schultern, muss ich Gold malen. Das werde ich gleich nach dem Podcast machen. Du hast mir zum Glück den Tipp gegeben, lustigerweise, den ich auch schon hatte eigentlich, nämlich irgendwie mit Licht, also mit einer extra Lampe und so einer Lupe zu arbeiten. Hast mir gerade gegeben, falls ihr euch jetzt fragt, warum hast du das denn nicht gemacht? Und dann fiel mir ein, ja, sowas habe ich ja, als ich damals Horst angemalt habe, die Horst gedruckte Figur vom Empox, hatte ich sowas schon. Jetzt muss ich das in meinen 1000 Umzugskartons nur finden. Ich habe gemerkt, dass, wenn ich das so vor meine Nase halte, dass meine Augen schon so im Arsch sind mit meinen 50, dass ich das nicht mehr scharf stellen kann. Also ich brauche entweder extrem viel Licht und selbst dann muss ich immer die Augen kneifen. Also ja, ich bin ja eigentlich kurzsichtig, genau, aber scheinbar gibt's da jetzt so einen Gegenpol irgendwie.
Ist vielleicht langsam Zeit für Gleitsichtbrille, ne?
Ja, ich kann wirklich beides nicht. Ich kann weder weit gucken noch nah gucken mittlerweile. Das Geile ist auch, wenn ich meine Brille im Auto anhabe, ne, für Sachen, die weit weg sind, um die scharf zu stellen. Wenn ich damit irgendwie auf mein Handy oder so gucken muss ich sie abnehmen.
Während des Autofahren solltest du auch nicht aufs Handy gucken.
Nein, wenn ich stehe. Nee, okay. Das mache ich auch nicht. Das mache ich nie. Nee, wenn ich stehe, meine ich jetzt. Wenn ich mal eben, keine Ahnung, der Bono, das ist ein komischer Typ, kennst du vielleicht schon mal den Namen gehört, wenn der mir eine WhatsApp schreibt oder so, dann gucke ich mal eben auf mein Handy, wenn ich stehe. Ich schwöre, ich fahre, gucke nie während der Fahrt aufs Handy. Und dann gelingt mir das teilweise nicht, die WhatsApp-Nachricht scharf zu stellen. Da muss ich wirklich die Brille für hochschieben, damit ich das sehen kann.
Krass, okay.
Opa TikTok. Ich glaube, ich brauche wirklich bald eine neue Brille.
Das ist wirklich ein Gleitsichtthema dann, ne? Ja. Also,
ich kann gar nichts mehr, weder weit noch nah. Ich kann nur Mittel.
Naja, auch Mittel nicht so richtig, weil dafür brauchst du ja dann auch eine Brille. So, das ist ja
Mittelbrille, ja. Mittelsicht.
Würde ich schätzen, so, ne?
Mittelsichtig, ja.
Kriegst einfach ganz normales Glas in die Mitte da eingesetzt. Die kriegen das schon hin.
Ich guck gleich mal, ob ich meine Lupe finde. Ich will mal gucken, ob das wirklich so ein Upgrade ist. Gerade für diese Schulter, für diesen feinen Strich, werde ich das brauchen, glaube ich.
Aber da arbeitest du jetzt auch nicht mit einem Dust oder so, sondern du arbeitest wirklich mit einer konkreten Farbe dafür auch.
Ich mache genau das, was in dem Einsteigerbuch, da gibt's einen Guide. Okay. Schritt für Schritt und so mache ich das erstmal jetzt für meine erste Figur.
Okay, süße.
Und Next Level Shit, ich habe mich ja für die Necrons als Armee entschieden. Mit viel Recherche, mir viele Einheiten angeguckt und ich sag mal ganz, ganz eindeutig, ich bin wirklich nach der Optik gegangen und danach irgendwie, wie ich das Gefühl habe, dass sie leicht anzumalen sind. Und beides hatte ich bei den Necrons. Und sie erinnert mich auch ein bisschen an die Burning Legion aus World of Warcraft oder aus der Warcraft Lore und das hat mich auch angesprochen. Und das Gute ist ja, dass es so viele geile Guides dazu auf YouTube und Co. gibt. Dann habe ich einen Guide gefunden, wo ein Typ, der unglaublich versiert darin war, wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht hat, wie er die Necrons anmalt. Mit 1000 Schritten, mit irgendwie Schminkpinsel und ganz wenig Metallic drauf, damit das besser glänzt. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich einfach er hat wirklich auch in die Videobeschreibung alles reingeschrieben, welche Farben er benutzt hat, welche Pinsel er benutzt hat. Und die Pinsel waren ehrlich gesagt das schwerste zu kriegen. Das waren so Schminkpinsel, die aber irgendwie für das Miniature-Painting gedacht sind. Und die habe ich aus den USA mir jetzt bestellt. Nicht viel gekostet. $5.
Wenn du sowieso tust, ne? Also, das ist ja Miniature-Painting. Das genau.
Genau, habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich das alles jetzt bestellt. Irgendwie die Farben habe ich hier in Deutschland im Shop bestellt, der mir empfohlen wurde. Die sind heute schon gekommen. Und ich habe mir bei eBay.
Army-Painter-Dinger? Oder was
hast du jetzt
für Farben? Okay, cool.
Nee, ich habe Citadel-Farben. Aber ist das
Army-Painter? Ich nehme an, das ist vom Army-Painter, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil ich arbeite weder mit dem einen noch mit dem anderen. Aber das
muss mal Licht anmachen, damit ich das überhaupt sehe.
Steve Krümmer nimmt diesen Podcast in vollständiger Dunkelheit auf.
Citadel, hier steht einfach nur Citadel drauf.
Okay, aber dann sind einfach Citadel-Farben. Fair.
Sind vollkommen. Ich mache halt keine halben Sachen, dann mache ich einfach Lichter, um das genau sagen zu können. Naja, auf jeden Fall macht er das so geil und es sieht so einfach aus. Natürlich werde ich das niemals so hinkriegen, aber es sieht gut aus und ist wirklich idiotensicher dargestellt. Und deshalb, ich habe mir auch schon die erste Figur bestellt und zwar eine Königswache, die finde ich sehr schön. Und zwar habe ich die bei eBay bestellt. Ich habe, glaube ich, 18 Euro dafür bezahlt. Wenn man sie neu kauft, kostet sie irgendwas mit 30, zwischen 30 und 40, glaube ich. Und bei eBay kriegst du auch teilweise mal so einfach so eine Gussform ohne alles, wo also nur die Teile drin sind. Das habe ich da so mega Schnäppchen gemacht. Und ich warte jetzt, dass die Pinsel da sind und dann geht's richtig los. Und ich habe richtig Bock. Ich habe auch gleich Bock nach dem Podcast. Mache ich jetzt nicht im Podcast, weil ihr wisst, denken und reden und gleichzeitig mich darauf konzentrieren.
Schwierig. Diese
dünne Linie, das Opa TikTok, ne?
Kannst du parallel sonst irgendwas hören oder so? Oder ist das dann für dich auch so ein bisschen ein Problem, dass du sagst,
Was hören kann ich? Aber ich kann mich nicht, wenn du mir jetzt irgendwas sagen wir mal.
Konzentriertes hören, das wäre dann schwieriger,
sagst du. Genau, also wenn du mir jetzt eine Zwischenfrage stellst, irgendwie, keine Ahnung, wie sieht dein Stundenplan aus?
Schwarze Löcher oder so?
Richtig, da könnte ich dann nicht folgen, weil ich dann so drauf konzentriert bin. Also glaube ich. Ich habe noch nie gemalt und nebenbei was gemacht oder gehört, ne?
Weil sonst also gerade für sowas, ne, relativ viele Fans greifen da dann auf einen Haufen Lore-Videos und sowas zurück, die sie sich
parallel. Das stelle ich mir aber schön vor. Oder einen geilen Podcast. Klar. Von der Warhammer-Geschichte oder so.
Zum Beispiel.
Du hast ja gesagt, da gibt's ja auch ohne Ende Lore-Geschichten, so, ne?
Ja, ja, natürlich. Also, das
mich interessiert halt vor allen Dingen, das, was du mir schon mal versucht hast, zu erklären, warum die Necrons halt diese, Space-Skelette sind. Ich weiß nicht, wie man sie sonst nennen soll.
Ja, sind auf jeden Fall
Space-Roboter-Skelette.
Sie waren nicht immer Skelette.
Genau, und das interessiert mich. Das werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen, wenn ich da. Also ich bin ja so ein ganz oder gar nicht Typ und das weißt du ja, habe ich ja schon mehrfach dir bewiesen.
Gesagt und, vor allen
Dingen. Ich bin jetzt noch nicht so tausendprozentig gehuckt, dass ich an nichts anderes mehr denke, weil wenn ich irgendwas voll mache,
geil auch.
Dann bin ich da so drinne, dass ich wirklich alles aufsauge. Das habe ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt noch ein gewisses Interesse dafür, bin so noch in dem Stadium, hab auch Spaß am Malen gehabt, freue mich gleich, nicht nur ich muss auch noch das Wappen auf der Brust der Space Marines Gold malen und die Wumme, da freue ich mich gleich drauf. Vorher werde ich die Lupe noch suchen. Ich bin mal gespannt, ob das so weitergeht. Ich bin auch gespannt, das Geilste ist, liebe Community, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwo erwähnt habe, ich glaube nämlich nicht. Der Sascha, US-Sascha, der sollte mal wieder, müssen wir wieder einladen, damit der gerade über das redet, der ist Die Hard Warhammer 40k-Fan. Und nice. Ich habe das so nebenbei erwähnt, als wir über dies, das, jenes in dieser Woche mal wieder gesprochen haben. Und ich sagte, ey, Krümmer, bist du bescheuert? Warum erzählst du mir das nicht gleich? Du weißt doch, was für ein Fan ich bin irgendwie. Und dann haben wir eine Stunde irgendwie nur über Warhammer gesprochen. Und er hat mir ein Foto geschickt von dem Warhammer-Board, was er, so ein Spieltisch selbst gemacht.
Nice.
Und also der ist richtig krass. Aber das weiß ich auch, weil der diese ganzen Tabletops spielt. Es gibt auch so ein Star Wars Spiel, was man damit spielt. Und wir sind ganz oft in so einen Pub gefahren.
Mittlerweile auch, finde ich auch ganz cool.
Wir sind dann mal so einen Pub gefahren, wo er sich mit seinen Freunden getroffen hat und dieses Star Wars Spiel dann gespielt hat. Das ganz, also der für diese Tabletop Dinger da ist er voll gehuckt. Also das liebt er. Das heißt, wenn ich das nächste Mal hinfahre und die Flugpreise mal wieder irgendwie bezahlbar sind. Dann weiß ich nicht, ob ich meine Armee mitnehme, ist vielleicht Quatsch, aber dann werden wir auf jeden Fall das zocken. Hab ich richtig Bock drauf. Klar, also ich bin voll auf dem Weg, voll drin zu sein, quasi.
Ich bin voll auf dem Weg, voll
es drin. Es hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wie mir jetzt das Anmalen gelingt. Und ihr wisst, ich hab nicht die Ruhe dafür.
Solche Sachen habe ich schon häufiger gehört, auch von den Leuten. Das ist auch gar nicht so das ganz Wichtige. Das Wichtige ist erstmal natürlich, dass du da selber Spaß bei hast. Und das scheint zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt ja auch gegeben zu sein. Aber also diese ganzen oberen Schranken, die du dir mental setzt, die sind auch gerade gar nicht hilfreich. Also du musst dich ja nicht an irgendwelchen absoluten Vollprofis messen, das wäre sowieso schon mal verkehrt.
Ja,
und
klar.
Zum anderen, und das wird auch häufiger unterschätzt, gerade du guckst ja nicht immer nur einfach auf eine einzelne Figur. So, du willst ja teilweise auch, oder ich jedenfalls störe mich daran nicht, wenn da so kleinere Fehler mit dabei sind, weil am Ende sind das immer Armeen und aus der Entfernung siehst du sowieso auch mehrere Figuren zusammen dann anders und natürlich auch einfach irgendwelche kleineren Fehler gar nicht so sehr. Okay. Das spielt da beides einfach eine größere Rolle mit.
In dem Video habe ich gesehen, dass der dieser Malboss, nenne ich ihn jetzt mal,
der Malboss,
auch immer die Plaketten, auf denen die Figuren stehen, dass er damit auch mal was gemacht hat. Der hat dann hat dann irgendwie so einen Kleber, so ein, ich weiß gar nicht, sah aus wie Holzleim, so einen weißen Kleber auf die Dings gemacht und hat die dann in so eine Steinmischung getaucht oder so ganz, wie du sagst, Staub oder sah ein bisschen aus wie Grillkohle oder so und hat dann da eine richtige Struktur drauf gemacht.
Kannst du noch so Rasen oder so da machen, so als Kunstform?
Ja, wollte ich gerade sagen, Rasen oder Steine oder Skelettköpfe oder sowas.
Klar, ja.
Voll geil. Ich liebe diese Liebe zum Detail ja sowieso, ne? Mhm. Voll toll. Aber ich weiß, was ich mich frage. Die Figuren sind ja relativ klein, ne? Wenn ich mir jetzt meinen Space Marine angucke, keine Ahnung, der ist so, sagen wir mal, ein Achtel meines Glieds ungefähr.
Also
der
ist ein bisschen drauf an, ne?
Ja.
Also das ist halt, also gerade was so diese kleineren Einheiten angeht, hast du definitiv recht. Aber das macht ja dann auch, wenn eine ganze Armee angeht, schon die Masse aus. Aber wenn du sobald du irgendwie so Kommandanten hast oder so ein bisschen größere Einheiten, die sind dann auch teilweise schon, ja, einfach tatsächlich einen Ticken größer und haben dann auch ein größeres Palettchen, auf dem die stehen. Das ist dann gar nicht so das Ding.
Mein Ziel auf kurz oder lang ist der, wie heißt es, Silent King.
Silent King?
Okay. Ja, Silent King. Ja, Arthas quasi. Na gut, naja, es ist ja eigentlich eher Lich, ne? Geht ja eigentlich, es ist nicht Arthas. Es ist eigentlich mehr, das keine Ahnung.
Kein Arthas, ja.
Mehr Sul oder so.
Auch von der Lore her nicht. Aber das, gut, von der Lore von Arthas habe ich auch einfach keine Ahnung. Deswegen
ja, schwach,
will ich mich sehr da schwach. Jetzt nicht auf dünnes Eis begeben. Ja, ich kenne mich, also mit Warcraft kenne ich mich einfach nicht aus.
Grundsätzlich habe ich, liebe Community, mehrere Experten, auf die ich mich stütze. Also Bono hat das so ein bisschen entfacht, das Feuer bei mir. Dann habe ich einen, habe ich auch, glaube ich, in der Kolumne alles beschrieben, habe ich einen sehr netten Kollegen, den Sven, der irgendwie, das ist auch eine lustige Anekdote, der eine eigene AG bei uns leitet zu Warhammer 40k, was ich super cool finde. Und mir dann erzählt hat, dass er von Games Workshop auch, das ist für Games Workshop oder von denen richtige Einsteigersets für Schulen gibt, die sie an Schulen verschicken. Was ich auch mega cool finde. Und dann hat er, als ich dann ihm erzählt habe, dass ich mich für die Necrons entschieden habe, sagte er, ja, da habe ich noch ein paar Sachen in Guss, die waren in diesen Sets mit drin, wenn du willst, kannst du die haben. Also der Plan, ihr Lieben, falls ihr fragt, was passiert denn da jetzt als nächstes, ich tüdel jetzt hier noch so ein bisschen rum, mal vielleicht die eine oder andere Figur, um ein bisschen reinzukommen. Und wir haben uns jetzt am 12., also in ungefähr 2 Wochen, haben wir uns verabredet, da werden wir den ersten Vlog beim Sven drehen. Da besuche ich ihn in seiner Werkstatt, der hat richtig so einen Keller dafür mit 1 Milliarde Farben und der ist auch diehard Warhammer 40k-Fan. Und dann werden wir einfach zusammen malen und Grundlagen erklären oder er erklärt mir und die kommen dann an euch mit quasi in einem Vlog und das, glaube ich, könnte ganz toll werden. Das könnte, glaube ich, ein schönes Video werden. Bruno und ich haben uns überlegt, dass wir Bock haben, zusammen in so einen Game-Shop-Laden oder in so einen, ja, wieder, nee, Game
Warhammer. Weißt du? Ist einfach ein Warhammer-Laden.
So Warhammer-Laden, ne? Genau, ja.
Der auch direkt lizenziert ist eben.
Genau, und in Hamburg gibt's da einen schönen. Und ich habe noch ein Community-Mitglied, den ich auf einem Community-Treffen mal getroffen habe. Da haben wir in Hamburg so ein Essen, so ein Frühstück gemacht. Da waren viele da.
Frühstück in Hamburg?
Ja, da habe ich ja noch in Hamburg bei der Anwaltskanzlei gearbeitet.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt, können wir uns treffen. Ich habe heute hier gerade nichts zu tun. Habt ihr Bock zu frühstücken? Und dann kamen da, keine Ahnung, 10 bis 20 Leute ungefähr.
Und dann haben wir gefrühstückt zusammen. Frühstück? War das einfach irgendwie bei einem Bäcker oder war das schon?
Nö, das war schon in Hamburg. In Hamburg gibt's ja kulinarisch einfach alles. Das war schon so ein Restaurant kann man gar nicht sagen, aber so ein Frühstücksding. So.
So ein Café quasi.
So ein Café, ja. Ich würde sagen, eher ein Café, ja.
Na gut, okay.
Aber ja, und da war der auch zu Gast und damals wohnte er noch in Berlin und jetzt hat er mich angeschrieben und gesagt, ja, ich war der und der und ich bin jetzt nach Hamburg gezogen und ich wohne in Poppenbüttel bei dir in der Nähe. Und wenn du Hilfe brauchst oder du malen willst, sag Bescheid. Und der wiederum kennt den Chef des Warhammer-Ladens in Hamburg und sagt, das ist ein ganz netter. Das heißt, den werde ich, bevor wir da hinfahren, werde ich den natürlich fragen, ob das okay ist, dass wir die Kamera mitbringen und da ein bisschen vloggen und ob er uns vielleicht da irgendwie hilfreich zur Seite stehen kann oder sonst was. So dass wir dann auch einen schönen zweiten Vlog haben. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was dann so. Dann könnte man noch, könnte ich noch einen machen, irgendwie, wo man irgendwie richtig spielt nach Regeln und wo man die Regeln erklärt. Mhm. Das könnte ich zum Beispiel gut in den USA machen mit Sascha.
Safe, ja.
Weil der ja dieses große Board hat, dann ist es noch geiler. Problem ist, ich fahre in absehbarer Zeit nicht in die USA, obwohl ich gerne würde. Aber
so Board und so gibt's auch immer in den Warhammer-Stores, ne?
Ah ja, also, okay. Dann können wir das da auch zur Not machen, ja.
Müssen wir gucken. Spielen die da auch teilweise Turniere und so. Oder wenn du Game-Stores ganz normal in der Umgebung hast, gerade in Hamburg, wirst du da wahrscheinlich sogar eine Handvoll von haben, die das anbieten.
Ja, schön.
Das ist schon etwas weiter verbreitet durchaus.
Und du schwärmtest ja so vor, dass die Warhammer-Community so nett ist und dass sie sich so gegenseitig helfen und dass du so diese Gaming-Kiddie-Arschlöcher da nicht so hast, weil die das eine relativ erwachsene, hilfsbereite Community ist.
Das ist richtig. Das ist so ein Teil, der mich da auf jeden Fall persönlich auch sehr, sehr positiv überrascht hat, als ich da das erste Mal reingegangen bin und bis jetzt auch einfach davor hält, weil ich dann denke, cool, ne? Das ist einfach eine Community, wo man sich tatsächlich einfach gegenseitig hilft und zuhört. Und das ist, glaube ich, auch in diesen Zeiten etwas, was man gerne mal um sich hat, ne? Gerade wenn man, wenn man sowieso relativ viel Zeit in ein Hobby reinsteckt, so wie es bei Warhammer zumindest bei mir dann auch der Fall ist. Das ist so. Ist einfach nett.
Klingt auch nett, weil von Gaming-Communities ist man ja so ein bisschen geschädigt, von daher wäre das mal was Schönes anderes.
Ja, ne? Ja. So als, als Leute, die, ne, ist ja bei uns beiden so.
Die meine Mutter töten wollen zum Beispiel.
Die definitiv beide sehr, sehr im Internet auch unterwegs sind und auch immer waren und da auch einigermaßen viel Feedback ausgesetzt waren, ist das definitiv was sehr anderes auch, ja. Gut. Aber was Nettes.
Ne? Ja, also ich habe Bock drauf, mal gucken, in welche Richtung es geht. Auf lange Sicht. Und ja, ich hoffe, dass ihr mir immer da draußen, ich weiß, dass viele, also sonst hätten wir nicht so viele Kommentare gehabt, viele aus der Community, ja, das auch spielen und begeistert sind davon. Und daher freue ich mich da über Tipps, freue ich mich jederzeit da über Tipps. Ich habe jetzt erstmal gleich die Achievement, die Lupe zu finden, und das kann was werden. Aber ich versuche mein Bestes. In
einer sehr, sehr tiefen Kiste, habe ich mir sagen.
Ja, bei meinem Glück ist die ganz weit unten in der Mitte. Gut, das dazu. Bono, hast du noch irgendwas für den allgemeinen Teil, den wir jetzt gerade hinter uns haben oder dabei sind? Irgendwas, was dir noch einfällt, was in die anderen Bereiche vielleicht nicht reinpasst?
Spontan nicht so sehr, nee.
Okay, dreifach H bei Trump vielleicht? Oder ja, lohnt sich das gar nicht?
Aber das, also wenn, ist das ja vermutlich eher so ein Sportthema, oder? Also wenn, weil, also gut, dass Triple H sich einfach ne, dazu bereit erklärt hat, halt bei Donald Trump irgendwie vorstellig zu werden, auch im Weißen Haus und da auch explizit drüber zu tweeten und so das ganze Zeug. Und das ist einfach alles eine zusätzliche Präsentation, die, ja, also finde ich jetzt einfach der WWE nicht so ganz gut steht, aber.
Ja, die waren, die WWE und dann auch Hulk Hogan waren ja immer sehr Trump-nah. Und Triple H steckt seinen Kopf in jede Kamera, die sich ihm eröffnet, ne? Also das heißt, der nimmt ja alles mit, um sich irgendwie profilieren zu können in irgendeiner Form. Ne?
Das ist so ein Marketing-Thema, ne? Dass du halt sagst, okay, jeder, der irgendwie Bock hat, sich mit uns auseinanderzusetzen, der soll das auch bitte schön in dieser Chance bekommen. Und das nehmen die halt gerne an.
Wo wir auch schon mal Wrestling-Teil wären. Ihr Lieben, wenn ihr den Podcast hört, es ist jetzt Freitag, wo wir ihn aufnehmen. Wir warten auf von heelturn.de, also heelturn.de.
Stark.
Heelturn.de könnt ihr im Web auch aufrufen. Weil da hat eins meiner Lieblings-Community-Mitglieder, der gute Jaloman, hat da so eine Seite gebaut, wo man zu meinen Sachen kommt.
Jaloman,
guter Junge, er ist guter Junge. Cool. Wir sind also Freitagabend, warten auf Smacky D.
Freitagnacht, kann man sagen. Ne?
Freitagnacht, also, wirklich, ja.
Ist jetzt hier gerade 23:30, also gut an der Stelle.
Ja. Und wir warten auf Smacky D. Also ich warte auf Smacky D, du bist einfach hier.
Ich bin noch nicht so richtig sicher, ob ich da tatsächlich drauf warte.
Ja.
Es ist schwierig. Weil einfach nicht mit so richtig viel Spaß verbunden in den letzten Monaten, das muss man klar sagen. Und wenn man so ein kleines bisschen halt auch schon gerade erreicht hat, dass ich wirklich ja auch in den letzten Wochen, wenn ich regelmäßig mit AEW gucke, du guckst ja auch mit.
Ja.
Und dann parallel auch noch immer WWE mitzugucken, dann hast du halt schon relativ viele Abende in der Woche, wo du die ganze Zeit Wrestling guckst. Und da wirst du halt irgendwann auch ein kleines bisschen übersättigt. Jedenfalls bei mir ist das so.
Mhm.
Gerade eben dann von so Filler-Wrestling, nenne ich es mal. Ja. Wo du weißt, okay, da ist das guckst du jetzt nicht einfach die ganze Zeit und hast da alle paar Minuten oder ne, zumindest alle paar Aktionen irgendwas, wo du richtig von begeistert bist oder wo du sagst, das ist was Neues, das ist irgendwas, was dich auch interessiert, irgendwas Spannendes, wie auch immer. Das muss ja gar nicht immer nur alles im Ring passieren, das kann ja auch alles drumherum sein, das kann was mit Promo sein, das können ganz, ganz viele einzelne Kleinigkeiten sein, jedenfalls bei mir ist das so, andere Leute haben sicherlich da auch wieder einen sehr, sehr subjektiven Geschmack zu. Aber das ist dann halt, also wenn der direkte Vergleichswert dann irgendwann reinknallt und ich habe gerade AEW und dann habe ich die WWE gerade mit Smacky D, die wirklich, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal mehr, weil ich das letzte Mal eine richtig gute Smacky D-Folge gesehen habe. Ich glaube, es kann eventuell kurz vor WrestleMania gewesen sein, aber da weiß ich auch nicht mehr. Also müsstest du mir die Pistole an den Kopf halten, könnte ich nicht sagen. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal gesagt hätte, wisst ihr was, SmackDown gerade war geil, hat sich gelohnt. Und dementsprechend ist man dann eben nach ein paar Monaten auch einfach entsprechend ernüchtert. Selbst wenn es jetzt ne, mit einem relativ großen Wrestling-Wochenende uns ja vor der Brust steht. Ja, es ist schwierig. Es ist einfach schwierig.
Ja, Bono, bei mir ist es so, ich freue mich auf den SummerSlam, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin auch nicht so, noch nicht so desillusioniert wie du. Ich bin so treu, ne? Das ist wie mit Blizzard-Spielen. Ich spiele sie immer in der Hoffnung, dass alles besser wird oder dass es doch vielleicht noch mal irgendwas Tolles passiert. Und in der WWE ist es bei mir ganz genauso, ne? Also SummerSlam, das ist der zweitgrößte PLE des Jahres. Es ist zum ersten Mal über 2 Tage. Die Card ist eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, es gibt viele spannende Fragen, die beantwortet werden müssen. Irgendwie gewinnt Punk den Titel, casht Rollins ein. Was passiert?
Die war total scheiße.
Ja, auf jeden Fall. Was ist mit bei Roman und Jay im Tag-Team-Match? Was passiert da? Und vor allen Dingen Cena gegen Cody wird interessant. Kommt der Heel-Turn von Cody? Turnt Cena wieder Face? Also sind schon einige interessante Sachen dabei. So, von daher, ich hab Bock. Ich kann morgen nicht gucken, weil Leo am Wochenende bei mir pennt. Das heißt, den Samstag werde ich verpassen. Aber ist nicht schlimm, ich freue mich viel, dann kann ich mich viel mehr auf den Sonntag freuen. Und mein Sohn hat immer Vorrang bei allem. Von daher hilft ja auch nicht jetzt zu sagen, oh, scheiße und so, ich kann nicht gucken. Nimm's, wie es kommt und werde Sonntag nach dem Aufstehen reingucken.
Ist ja auch nicht so schlimm, ne?
Also genau, beziehungsweise wenn Leo dann zu Hause ist wieder. Und ja, dann auch das Aufholen, die Highlights ist ja manchmal ganz nett, wenn's ein scheiß erster Tag war, wie zum Beispiel bei WrestleMania ja auch. Und der Main Event das Highlight war und so, dann kann man immer ein bisschen vorspulen, ist gleich gar nicht blöd. Aber ich rechne schon damit, dass es ganz nett werden wird.
Für SummerSlam jetzt auf jeden Fall.
Oder für den SummerSlam.
Jetzt auch mit einem relativ guten Smackdown hier heute Abend.
Auf gar keinen Fall.
Siehste,
so. Auf absolut gar keinen Fall. Weil es war so, wie du schon sagst, also ich kann mich auch nicht an eine gute Smackdown-Folge erinnern. Wir haben immer die letzten Pay-Per-Views, also die letzten Smacky D's vor dem PLE, haben wir immer gesagt, ja, das muss ja gut werden, weil die wollen ja Pay-Per-Views verkaufen, so nach dem Motto. Von daher müssen die noch mal Gas geben, machen sie aber nicht. Also die letzten Smackdowns vor Großereignissen war immer irgendwie, ja, jeder darf noch mal eine Promo halten, jeder darf noch mal so ein bisschen Hass auf den anderen haben. Dann gibt's ein paar Matches, die es nicht in dem PLE geschafft haben, die man abfrühstücken will. Ja. Und das ist dann meistens sehr, sehr dünn. Und die wöchentlichen Shows sind aktuell wirklich ein großes Problem für die WWE, finde ich. Stimmt. Weil die vom Niveau her wirklich schwach sind. Selbst für WWE-Verhältnisse wirklich schwach. Und ich bin jetzt nicht so ein riesen AEW-Fan wie du. Ich gucke das mit dir, weil ich einfach gern mit dir rumhänge und Wrestling gucke. Aber man muss fairerweise sagen, wenn man versucht, halbwegs neutral zu sein, das bin ich nicht, weil ich eigentlich immer pro WWE bin. Aber im direkten Vergleich sind die AEW-wöchentlichen Shows einfach unterhaltsamer. Und zwar auch ein ganz schönes Stück, weil die viele junge, hungrige Leute haben, weil da viele frische Ideen drin sind.
Stimmt.
Es gibt immer Teile, die mir auf den Sack gehen. Dieses Sport-Wrestling, wo jeder irgendwie 8 Stunden bluten muss. Und drunter machen wir es auch nicht. Das finde ich ätzend. Irgendwie, das gibt's in der WWE ja auch, aber nicht so exzessiv. Aber ja, es gibt viele einfach sehr, sehr gute Ideen, die ich feiere. So, und
dafür ist die WWE halt auch häufig in den ganzen Shows, die sie machen, zu gleichförmig, würde ich fast sagen. Ne? Also da gibt's selten irgendwelche Momente, die wirklich so ein Peak wären irgendwie in den Sendungen, die ganz klar hervorstechen im Vergleich zu den Matches, die da sonst machen. Die sind halt, ja, also kennst du ein WWE-Match, kennst du fast alle.
Ist so.
Das ist bei der AEW zumindest anders, das muss man ganz klar sagen.
Ja, wir reden ja gleich noch im Serien- und Filmebereich über die Doku, die sie rausgebracht haben. Und da haben sie ja, also sie haben da ja vor WrestleMania was versucht, beziehungsweise bei WrestleMania. den großen Heel-Turn von John Cena. Und in der Doku sieht man halt genau, wie das geplant wurde und so weiter. Und das war aber halt mal sowas Besonderes. Und man sieht sehr schön darin, was für ein Riesenaufwand das ist, sowas zu produzieren und sowas auch geheim zu halten. Aber da reden wir gleich drüber. Lange Rede, kurzer Sinn. WWE ist ein bisschen mehr momentan. Hoffnung auf den SummerSlam. Bei WrestleMania war zumindest der zweite Tag ja auch ziemlich gut. Ja, und das vielleicht zum Wrestling. Wie sieht es eigentlich in der Bundesliga aus? Irgendwie, jeder Verein kauft seine Leute ein, bei Werder passiert meistens nichts. HSV kauft und kauft und kauft und du wirst mit deiner Voraussage, dass der HSV letzter wird und absteigt, immer ruhiger, beziehungsweise immer skeptischer.
Ja, also das habe ich sogar schon zur Hälfte, glaube ich, zurückgezogen, ehrlicherweise. Mhm. Weil es ja wirklich aus welchen Gründen auch immer danach aussieht, dass der HSV noch irgendwie so 2-3 Transfers Minimum tätigt und dann eine ganz andere Achse zur Verfügung hat. Und das könnte richtig knallen, weil wenn die jetzt tatsächlich Stefan Posch holen, dann denke ich schon so, dass erstens mal ist das kein Transfer, den man eigentlich tätigen kann, wenn man von der zweiten Liga in die erste kommt.
Ich frage mich auch, wo die Kohle her haben. Ich verstehe es einfach nicht. Die haben gefühlt, haben die 10 Transfers gemacht. Wo ist das Geld dafür? Das sind teilweise gute Spieler.
Das schreiben die wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre hinweg ab. Also das ist nicht irgendwie so ein Thema von, alles klar, wir bezahlen das jetzt alles. Also ne, da gibt's ja entsprechend auch finanzielle Konstrukte, dass du sagen kannst, das greift oder grätscht alles nicht in das Budget halt von diesem Jahr rein. Was dann aber auch wieder so ein bisschen risikobehaftet ist, weil du ja dann wieder anfängst, quasi zusätzliche Schulden auf die nächsten Jahre drauf zu hämmern. Oder das wird halt zeitweise auch irgendwie fremd von Sponsoren und sowas mitfinanziert. Also ich schätze mal, da passiert sogar eine Mischung aus beidem. Weil gerade natürlich in Hamburg, auch in diesem Hamburger Umfeld, da eine andere Wirtschaftskraft auch existiert und auch schon in den letzten Jahren immer zur Verfügung stand, wenn der Verein das denn irgendwie benötigt hat. Das muss man ja auch sagen.
Bei allem Hass gegen den HSV, der Kunz, das ist ein guter, der macht da einen guten Job, ne? Der macht da seinen Plan und holt da die, also es sind ja wirklich einige gute Transfers, also von daher. Ich will nicht sagen, ich bin neidisch, weil ich habe lieber jetzt den einen guten Mann für 10 als irgendwie 5 durchschnittliche. Mhm. Aber da sind ja auch ein paar gute dabei, das ist ja das Problem. Scheiße.
Ja, ganz so viele gute sind halt eigentlich noch nicht unbedingt dabei. Also ich finde nicht, dass das schon ein Konstrukt ergibt, wo man gesagt hätte, pass mal auf, damit können wir in der ersten Bundesliga bleiben. Deswegen habe ich ja auch in den letzten Wochen immer diese Prognose gehalten und auch bekräftigt. Aber sobald man eben wirklich so eine Handvoll nur kleine Transfers hat, so ein paar Stellschrauben, wo du sagst, da kannst du wirklich eine Achse als Mannschaft auch drum bilden, dann können sich da eben auch andere Spieler dran hochziehen. Ne? Das ist dann so, du brauchst halt nicht auf jeder Position, brauchst du jemanden, der fußballerisch komplett immer dem Niveau der ersten Bundesliga genügt. Weil, ne, solange du aber eine hinreichende Anzahl dieser Leute hast, in den entscheidenden Positionen kann es reichen, letztendlich eine Mannschaft zu haben, die gut genug ist, um zumindest halt vielleicht gegen den Abstieg tatsächlich klarzukommen. Und diese Chance, gerade mit einem Spieler wie Stefan Posch, besteht hier halt maximal. Aber das ist halt was, das kannst du schwer sagen, ne? Also, wenn ich jetzt gewusst hätte, alles klar, ne, in den nächsten Wochen, weil das Transferfenster ist ja jetzt noch ungefähr einen Monat auch geöffnet, da holt der HSV einfach noch tatsächlich 3-4 Leute, die genau diesem Anspruch genügen. Ja, dann ist die Situation ja auch eine andere, ne? Das ist ja ganz klar.
Ja, hoffe ich also nicht. Mal gucken. Also, weil irgendwann muss das Transferbudget auch mal aufgebraucht sein. Wie viel haben die jetzt geholt? 5-6 Leute? Keine Ahnung.
Kann durchaus sein, ja.
Nervt.
Und das andere ist ja auch, du bezahlst ja nicht nur die ganzen Transfererlöse, also ne, dass du wirklich halt sagst, okay, du musst jetzt jemanden vom anderen Verein loseisen, sondern du bezahlst auch die ganzen Handgelder, da kommen auch noch die ganzen Beratergelder drauf. Und zusätzlich halt, ja, noch das Gehalt einfach der Spieler. Dementsprechend, das ist immer schon ein größeres Paket. Und ey, was weiß ich, was sie da wieder veranstalten. Ne? Aber es wirkt auf jeden Fall schon mal, genauso wie man das ansonsten auch für den Norden erwarten könnte, fischig.
Kann man sagen. Bitte?
Es wirkt einfach etwas fischig. Dieses Finanzgebaren des HSV.
Wow, okay, fischig. Ja. Du und dein Norddeutschland Hass, ne? Das ist, ja. Finde ich sehr befremdlich, wenn ich das hier mal sagen darf. Ja, bei Werder passiert gar nichts. Wahrscheinlich wird es Werder so machen wie in den letzten Jahren. So Reste ficken, könnte man das nennen. So, sie warten jetzt bis zu den letzten 2-3 Tagen. Oder lass es eine Woche sein. Und dann versuchen sie, die Schnäppchen zu machen und die besten Preise rauszuholen für Leute, die bis dahin noch nicht irgendwie was gefunden haben.
Ist häufig so, ne? Gerade bei etwas kleineren Vereinen, dass die halt ein bisschen warten müssen oder dass sie gegebenenfalls jetzt gerade, wo noch nicht so der große Druck besteht, dass sie auch ein bisschen pokern können drauf, halt zu warten, okay, da ist mal ein Auge drauf, je nachdem, ne, wenn sich die Situation gleich ändert, wenn der Verein mal irgendeinen Transfer tätigt, dass sich die Situation von Spieler A dann ändert und so, dass das dann eher...
Genau, und vor allen Dingen, man guckt doch drauf, was man selber noch verkauft und was man sich darauf basierend noch leisten kann, ne, genau.
So, da wurde dann bei Werder der Fall. Vielleicht auch so ein paar lose Interessenten an dem einen oder anderen, weißt du, Und wie viel kriegst du dann letztendlich auch für die Leute, ne? Das ist halt, ja, da muss halt einiges dann passieren. Aber das kann relativ schnell auch ausgelöst werden, insofern.
Ich hoffe das. Ich hoffe, dass das noch passiert. Noch da. Aber wer da sagt ja auch, sie werden noch 2-3 Leute holen, von daher.
Ja. Gehe ich auch von aus. Und ich würde auch fast schätzen, halt gerade für so kleine Vereine, sei es jetzt sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga natürlich, ist es halt häufig so, dass gerade noch so zu den ersten 1-2 Spieltagen gar nicht unbedingt der komplette Kader fertig steht, ne?
In den letzten Jahren wäre da immer so gefühlt.
Ja. Ja. Gut. Das können sich halt vor allen Dingen dann große Vereine leisten, ne? Wie der FC Bayern oder so, je nachdem, wenn sie transfertechnisch halt mal irgendwas hinkriegen und Max Eberl nicht die ganze Zeit einfach pennt, aber ey, es ist wie es ist, ne?
Ja, wobei sie haben jetzt Luis Diaz ja bekommen. Immerhin.
Ja, sicher. Haben sie nur einen Flügelspieler mehr.
Ja, wollte mal beißen sich, wie es aussieht, die Zähne aus. Irgendwie Stuttgart ist nicht mal gesprächsbereit mit dem aktuellen, ich glaube, 60 Millionen Angebot.
Das sagen die jetzt auch, ne? Weil die auch wissen, ey, pass mal auf, hier sind quasi noch 4 Wochen zu machen. Je nachdem, wenn sie da noch in den nächsten 2 Wochen vielleicht, ne, wird langsam ein bisschen mehr Druck auch drauf auf das Thema kommen, weil dann geht ja auch der Pflichtspielauftakt für den FC Bayern und für den VfB Stuttgart los. Aber ich schätze mal, dass sie sich bis dahin auch einigermaßen einig werden, weil von Spielerseite hörst du ja auch einen relativ klaren Wunsch, auch gegen München zu gehen. Also wird das wohl auch irgendwie klappen, schätze ich mal.
Ich fasse aber nicht, dass unser Woltemade, der hier jahrelang irgendwie im Strafraum rumgestolpert ist, dass der irgendwie jetzt zu Bayern München geht. Das ist irgendwie krass eigentlich.
Also ich habe ihn ein Talentgrab, ne? Also
ja, unter Ole Werner vielleicht, kann man so sagen. Keine Ahnung, aber der hatte auch kein Selbstvertrauen bei uns. Und der hat diesen Neuanfang in Stuttgart wirklich gebraucht. Das hat aus dem echt, das hat dem Raketen unter den Armen gebracht.
Ebersberg war der ja auch schon krass. Also
ja, nur bei uns war er scheiße.
Dann ist er, genau, ne? Er war erst bei Werder Bremen scheiße, dann war er in der Saison bei Elversberg richtig geil. Dann ist er wieder nach Bremen gekommen. Bremen sagt wieder, er war scheiße. Tja, ne, so. Dann gehst du halt ablösefrei zum VfB Stuttgart und gehst ein Jahr danach zu den Bayern halt für einen 2-stelligen Millionenbetrag, weil in Bremen wissen die Leute nicht, wie man Fußball spielt.
Wow. Da schwingt wieder viel Hass gegen meinen SV Werder mit, ne?
Nee,
gegen wir haben SV neuen Werder Trainer, überhaupt nicht. Aber wir haben neuen Trainer und wir haben viele junge, hungrige Spieler. Und meine Hoffnung ist, da Horst Steffen sehr auf junge Leute setzt und sehr gut in der Spielerentwicklung sein soll, wir werden es sehen, dass dann so Leute wie Justin Ginma voll durchstarten, wenn sie, so wie ich hoffe, verletzungsfrei bleiben. Ich bin gespannt, was diese Saison für Werder bringt. Ich habe nicht mehr so viel Angst jetzt, weil wir diesen coolen Außenstürmer von Juventus bekommen haben, dessen Namen ich mir noch nicht merken kann. Ja, Gesundheit. Wir schauen mal. Ansonsten, was gibt's denn bei der SGE eigentlich Neues? Oder generell bei den Spitzenteams der Bundesliga?
Naja, also gerade was die SGE angeht, ist man auf der Zielgeraden, wohl den Ritz Doğan-Transfer fertigzustellen. Also von einem der Flügelspieler vom SC Freiburg, der in den letzten Jahren da auch relativ gut eigentlich auch gespielt hat, der für das System der SGE auch wunderbar passen kann, der jetzt auch für 20 Millionen plus irgendwas Boni oder so wahrscheinlich dann nach Frankfurt wechseln wird, was erstmal wieder relativ viel klingt und auch für Frankfurt ein relativ großer Transfer ist, aber gemessen an dem, was man sonst in den letzten Jahren alles eingenommen hat, halt ehrlich gesagt ein bisschen Taschengeld ist. Und ansonsten geht es darum, dass man gerade in Frankfurt auch einen Innenverteidiger, der so zur zweiten Garde gehört, Tuta ist der Mann, den wird man wohl jetzt nach Saudi-Arabien oder nach Katar abgeben. Der ist gerade aus dem Trainingslager abgereist aus den USA, weil da wird der allen kolportierten Medienberichten nach, der ist jetzt im letzten Vertragsjahr und da war man sich einig, okay, ne, entweder er verlängert hier oder man gibt ihn halt im Sommer ab und er möchte gerne auch woanders hingehen, deswegen alles fein. Und da kriegt er dann irgendwie so 25 Millionen Gehalt, irgendwie netto sogar.
Ah, okay.
Und man kriegt trotzdem noch 15 Mille oder sowas als Ablöse mit drauf. Also ja, das ist dann schon wieder ganz nett. Und dann kann man eben gucken, okay, was gibt's noch alles für Möglichkeiten? Weil auch in Frankfurt guckt man natürlich, was passiert in den nächsten Tagen und Wochen noch so alles. Was für Dominosteine kommen da ins Rollen? Ansonsten ein Großteil des Kaders steht erstmal. Damit kann man arbeiten. Das ist vollkommen fein.
Klingt auch ganz gut.
Absolut, absolut. Ne?
Weil ich hoffe, ihr habt das Interesse an unserem Stay verloren.
Ich wüsste gar nicht, dass da Interesse da gewesen wäre. Aber ja, also
Hab ich mal gelesen.
Ich weiß nicht, in was für Medien das stattgefunden hat.
Hast du mir auch erzählt, dass Stay bei euch nicht. Doch, hast du.
Nein. Ich habe gesagt, das, was ich dir sonst vielleicht mal privat gesagt habe, ist, dass Stay der Spieler ist, bei dem ich der Meinung bin, dass das der wichtigste für Werder Bremen ist. Und dass das auch einer wäre, der grundsätzlich einer der Besten in der Bundesliga ist und damit per se auch interessant für sowas wie Eintracht Frankfurt sein könnte. Weil der hier auch definitiv, der könnte hier einfach mitspielen. Und von der Qualität im Kader hat Werder Bremen nicht ganz so viele, muss man sagen. Ne?
Okay. Okay, was gibt's bei Dortmund Neues? Von Dortmund hört man gar nichts. Liegt das an mir?
Nee, die machen auch tatsächlich einfach nicht sonderlich viel. Also die haben Joe Bellingham ja verpflichtet für sehr viel Geld. Für zu viel Geld, als aus Eintracht Frankfurt sich gesagt hätte, alles klar, das machen wir. Und auch ein paar andere Vereine, ne? Das ist jetzt nicht nur Eintracht Frankfurt, auch international gab es dafür ja definitiv Interessenten. Gerade in England, da kommt er ja auch her, der jüngere Bruder von Jude. Aber seitdem ist beim BVB auch so ein kleines bisschen Flaute einfach. Ich weiß nicht, ob die einfach mit dem Kader, den sie haben, schon per se zufrieden sind oder ob die da versuchen, noch an Leute abzugeben, damit sie dann neue Leute kaufen können. Weiß ich nicht. Fairerweise interessiert es mich aber auch nicht.
Okay. Heute erster Spieltag der zweiten Liga, beziehungsweise das Eröffnungsspiel, Schalke gegen Hertha. Und ich habe, als es 2-0 zur Halbzeit stand, habe ich gedacht, das wird richtig böse, aber Schalke hat in Anführungsstrichen nur 2-1 gewonnen gegen Hertha.
Aber trotzdem ist zufriedenstellend. Also für Schalke auf jeden Fall, ne? Und es ist auch ein Ergebnis, das so in Ordnung geht, muss man klar sagen, weil Schalke tatsächlich die bessere Mannschaft war, gerade eben aufgrund der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte ist das Ganze ein bisschen abgeflacht und dann gab es auch relativ viele Wechsel. Da hat man dann gesehen, okay, ne, ist der erste Spieltag, da sind noch nicht alle Spieler auch wirklich auf einem kompletten Wettkampfniveau, weil das kannst du in den ersten Wochen einer Saison eigentlich nicht erwarten auch. Gerade dann, wenn du sowieso ein bisschen früher ja wieder startest, wie es in der zweiten Liga ja der Fall ist. Aber so vom grundsätzlichen, von der Struktur her, war Schalke 04 wirklich relativ gut dabei unter dem neuen Trainer Miron Muslic. Da ging es viel um Angriffspressing, wo man sagen konnte, pass mal auf, wir spielen jetzt hier mit so einem 3-4-3 quasi, was dann so im eigenen Ballbesitz teilweise auch zu einer Fünferkette dann, ne, einfach wird. Und dann kann man vorne drin aber wirklich mit drei Stürmern auch komplett draufpressen. Und da wurde dann auch keine Rücksicht genommen vor irgendwelchen Namen. Da haben dann auch Leute, die in den letzten Jahren bei Schalke eben im Jugendkader dabei waren, haben jetzt direkt in der Startelf gestanden und die haben auch richtig gut gespielt. Und Vitali Becker war zum Beispiel dabei als Linksverteidiger, eines der größten Linksverteidiger-Talente, die wir übrigens in Deutschland insgesamt haben, muss man sagen. Vorne drin waren Peter Remmert, der auch, weiß nicht, 1,90 groß ist, aber dafür ein Sprinttempo mitbringt, wie ich das selten gesehen habe, auch in dieser Kombination. Quasi wie so ein Schalker, Nick wollte mal. Mal gucken, ob er nach Bremen geht und dann wieder ablösefrei nach Stuttgart. Und hinten drin hat man halt trotz alledem noch den absoluten Kapitän und jetzt auch einen Leistungsträger mit Loris Karius bei Schalke. Und das ist auch ein Sicherheitsfaktor, der dieser Abwehr dann enorm gut tut, gerade wenn sie anfangen muss, eben wirklich sehr, sehr hoch zu verteidigen, was für das Angriffspressing halt auch ganz gut funktioniert hat. Und dann Hertha BSC so sehr unter Druck gesetzt hat, dass die auch im eigenen Spielaufbau genügend Fehler gemacht haben und Schalke die relativ vernünftig ausgenutzt hat. Am Ende wurde es nochmal ein bisschen knapp, aber das ist der Wildheit eigentlich irgendwie in den letzten Minuten einer Partie geschuldet. Als dass das jetzt irgendwas Taktisches gewesen wäre.
Okay.
Dementsprechend mit Schalke kann man definitiv rechnen. Hertha, keine Ahnung. Das war wenig bis gar nicht.
Okay. Ja, morgen geht's weiter mit dem Rest des Spieltages, also morgen und übermorgen. Und wann sind die Bundesligisten dran?
In zwei Wochen geht's ja erstmal dann weiter mit dem DFB-Pokal.
Ja.
Und das ist dann offiziell ja auch der Start. Und dann in der Woche danach geht's los mit der ersten Fußball-Bundesliga.
Ja, ich freue mich. Dann gehen wir weiter zum Gaming, mein Lieber. Und da steht heute nicht viel drin. Ich habe jetzt Torchlight und Rogue Trader aufgeschrieben, weil das die Spiele sind, die wir daddeln. Wie sehr bist du noch in Rogue Trader drin oder suchst du schon wieder nach was Neuem?
Nö, ich suche gar nicht unbedingt nach was Neuem. Einfach auch, weil ich weiß, dass jetzt in anderthalb Wochen Madden wieder losgeht. Und ich da mit ziemlicher Sicherheit halt auch wieder, zumindest für eine gewisse Zeit investiert sein werde, um meine Spielerkarriere fortzuführen aus College Football. Dementsprechend bin ich gerade noch sehr gerne in Rogue Trader drin, was ja komplett in der Warhammer-Welt stattfindet und was auch sehr viel Konzentration immer erfordert, weil relativ viel, ne, Lesen dabei ist, relativ viel Verstehen auch und diese ganze Welt und diese ganze Logik irgendwie für sich selber anzuwenden. Und das ist dicht einfach. Das ist so ein richtig dichtes CRPG, also für Leute, die richtig Bock haben, so ein ordentliches Rollenspiel zu spielen und sich dabei auch frei ausleben zu können in einer der düstersten Welten, die überhaupt existieren, ne? Und wenn es darum geht, euch vielleicht auch für Warhammer ein bisschen zu begeistern und sowas, dieses Spiel ist großartig, ne? Da existieren eben auch mittlerweile Add-ons und DLCs zu, die kriegt man teilweise gratis, teilweise muss man die sich auch noch dazu kaufen, die dann auch nochmal die Stories mit erweitern. Man hat relativ viele unterschiedliche Charaktere, die man auch immer in der Party drin hat, so wie man das gewohnt ist, gegebenenfalls auch aus dieser Art von Spielen. Aber es ist krass. Es ist ein Erlebnis und das kann man. Ich brauche dafür auch immer ein bisschen Zeit, weil ich will mir auch immer ein bisschen die Zeit dafür nehmen. So, das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, da stecke ich mal eben kurz eine halbe Stunde rein und dann lege ich den Controller wieder weg. Dementsprechend muss das dann auch immer was sein, wo ich dann weiß, okay, da habe ich jetzt gerade 2 Stunden Zeit und dann lasse ich mich da drauf ein. Aber dann, je nachdem, reicht mir das auch dann schon für den Tag. Das ist so ein Spiel.
Okay.
Aber ist geil. Ist geil, macht ne? mir jetzt auch schon seit 2 oder 3 Wochen Spaß, aber ich habe auch tendenziell Spaß an so vielen oder an solchen Spielen, ne? Gerade auch von Baldur's Gate zum Beispiel, weil Baldur's Gate 3 ist, ja, wisst ihr sowieso, wenn ihr diesen Podcast schon häufiger gehört habt, eins der wesentlichen Spiele, die sowohl Dennis als auch ich unwahrscheinlich groß feiern. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt auch eben Rogue Trader, auch qualitativ, das muss man ganz klar sagen. Und das ist schon wirklich für etwas, was sich mit einem Spiel des Jahres bist, ordentlich.
Okay. Ja, ihr Lieben, ich würde jetzt gerne erzählen, was ich alles Tolles Neues spiele, aber ich hänge an Torchlight fest. Mach's
halt nicht.
Mach ich halt nicht. Ich habe da einen neuen Bild getestet, beziehungsweise es gab da einen Guide auf YouTube zu einem coolen neuen Bild, den ich gerade ausprobiere. Damit bin ich jetzt Level 94 und der ist sehr stabil, also wird wahrscheinlich noch höher gehen. Aber ja, ich habe jetzt auch nichts, wo ich sage, da freue ich mich drauf. Nebenbei spiele ich mit meinem süßen Sohn Donkey Kong Bananza weiter. Wir sind jetzt schon in, was haben wir? Wir haben gerade, wir sind mit beim Bosskampf mit diesem, wie heißt der denn nochmal? Ist es Grumpy Kong? Nee, das kann nicht sein. Grumpy Kong ist der alte, ne? Also dieser kleinen Ratte. Ich weiß nicht, wie der heißt.
Peter Pettigrew.
Dem Boss quasi, der anderen. Ich glaube, sie sind Ebene 7 oder 8. Ich weiß gar nicht ganz genau. Also wir sind voll dabei und kommen auch immer weiter und jetzt am Wochenende, wenn er bei mir ist, werden wir auch versuchen, da noch weiter voranzukommen und das ist immer sehr, sehr lustig, es macht immer Spaß. Ganz oft fragt Leo, Papa, darf ich ein bisschen Quatsch machen? Und er hat immer Lust, er liebt die Geschichte und möchte auch mal, dass es weitergeht, aber er hat auch immer Lust, einfach alles kaputt zu hauen, das Gold zu sammeln und einfach nur wild irgendwelche Tunnel zu daddeln und das zu hauen. Das nennt er halt Quatsch machen, ne? Und ich habe dann schon oft genug gesagt, Leo, wir wollen doch mal an der Geschichte weiterkommen. Ist ja schön, dass du jetzt wie ein Maulwurf die ganze Insel untergraben hast, aber vielleicht wollen wir einfach mal weiterspielen. So. Also er liebt das, da einfach so gut ist dieses Spiel, dass ein Sechsjähriger dann auch Spaß haben kann, irgendwie nur da alles kaputt zu machen und im Boden irgendwie das Gold zu sammeln. Also es ist ein wunderbares Spiel. Ich kann es nur noch mal jedem empfehlen. Und ja, also wie üblich gibt's nicht viele Spiele für mich. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon erzählt, dass ich einen Key für Let Them Trade bekommen habe, was ja scheinbar auch ein Gesellschaftsspiel ist, aber das habe ich alles letzte Woche schon erzählt. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Ja. Beziehungsweise ich habe ganz kurz das die Kampagne irgendwie angespielt oder diese Einstieg, das Tutorial mehr. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Ich glaube, das könnte auch was sein, gerade auch für euch, liebe Community. Aber dazu gibt's dann, wenn ich ein bisschen Gaming-Zeit übrig habe, gibt's dann auch noch mal eine kleine Review auf meinem Blog Gaming Grinch werde ich dazu schreiben. Von daher, nichts Neues an der Front in Sachen Gaming.
Sonst Rogue Trader ein Thema für dich? Nee, ne?
Nee, überhaupt nicht. Krieg Splack.
Ach du.
Ich habe in Diablo noch nicht die Saisonreise beendet, weil ist so hinten raus einfach ein bisschen, ja.
Sehr Diablo halt, ne?
Ja, sehr Diablo, genau. Das trifft es. Sehr Diablo.
Sehr Diablo.
Ja. Sehr Diablo. Und
hast du sonst mal in Formel 1 noch wieder reingeguckt?
Nee, hab ich zurückgegeben. Ich habe gedacht, 50 Euro für spiele ich eh nicht mehr. War mir zu viel.
Schade, ja.
Ja.
Das war wirklich, ja, einmal in den Kies und das war's.
Ja, einmal beim Qualifying gegen die Wand irgendwie und beim Rennen einmal in Kies und gegen die Wand, ja.
Naja.
Ja, ich war ein bisschen, ja, Impulskontrolle ist hier das Stichwort. Ja, nee, mit dem Kopf durch die Wand, wollte ich jetzt sagen, eher so. Gut, dann gehen wir weiter zum Serien- und Filme-Part. Hast du diese Woche irgendwas Spannendes geguckt, Bono?
Mhm. Ich war im Kino. Und zwar habe ich die Vorpremiere der Nackten Kanone gesehen und mir auch zu Gemüte geführt. Was ich, glaube ich, auch schon letzte Woche zumindest erwähnt habe, dass ich das tun werde, weil großer Fan und beziehungsweise halt vor allen Dingen großer Fan gewesen der 3 Originalfilme, kann man fast sagen, weil Original ist da auch relativ richtig. Das ist jetzt nicht irgendeine Form von Reboot, also der neue Die Nackte Kanone-Film, wo man da vielleicht hätte von ausgehen können, weil das Original, glaube ich, der erste Film kam von 1988 oder so. Dementsprechend relativ viele dieser Originalcharaktere kommen jetzt nicht vor. Um genau zu sein, glaube ich, niemand. Aber da will ich jetzt auch nicht zu sehr spoilen. Und ich bin von diesem Film tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht gewesen. Zum einen mal, weil das Kino selber dann doch wesentlich voller war, als ich erst gedacht habe. Weil normalerweise jetzt auch in den Kinobesuchen, die ich sonst in den letzten Monaten und Jahren hatte, selten irgendwie eine größere zweistellige Anzahl an Leuten sich überhaupt in so einem Kino verirrt hat. Kann natürlich daran liegen, dass das wirklich auch eine Vorvorstellung war. Und dann waren wir da, glaube ich, mit so fast 40 Leuten im Kino, was für heutige Verhältnisse fast schon sehr voll ist. Und das hat dann auch zuweilen tatsächlich für eine entsprechende Stimmung gesorgt, weil der Film es sehr, sehr gut schafft, also die Neuauflage mit Liam Neeson in der Hauptrolle, sowohl halt so einen Spagat zu schlagen zwischen dem Charme der alten Teile, wo es eben auch wirklich darum geht, so diesen humoristischen Stil mit einzufangen, als auch das Ganze so ein bisschen in die Modernität zu überführen, weil das Ganze halt jetzt auch nicht einfach nur ein 1:1 Rip-Off oder so sein könnte, was exakt auch nur mit diesem ganzen flachen Humor funktionieren würde, wobei der Humor jetzt nicht zwingend flach ist, das will ich damit gar nicht gesagt haben, ne? Aber also du fühlst dich jetzt auch, während du diesen Film anguckst, nicht einfach in komplett alte Zeiten nur zurückversetzt, sondern das ist schon der moderne Twist, den man erwarten konnte, gerade wenn man das auch in die Hände von so einem Comedy-Genie wie Seth MacFarlane gibt. Also das ist ein Film, dem ich auch persönlich eine 9/10 gegeben habe. Und wow. ich bin echt, ne, nicht unbedingt Bumpy. Einer, der sehr häufig irgendwie eine 10/10 für irgendwas vergibt oder überhaupt irgendwelche Sachen oberhalb von 5, wenn man ehrlich ist. Und dementsprechend, das ist wirklich, mich hat's durchweg unterhalten. Ich habe definitiv auch ein paar Mal im Kino auch ein bisschen lauter gelacht und auch teilweise mal ein bisschen dreckig, weil auch wirklich richtig, richtig gute Gags da drin sind. Und das ist echt stark.
Da muss ich ihn doch gucken.
Spoilen. Hilft ja nichts. Der ist gut. Das ist einfach ein richtig guter Comedy-Film und sowas. Weiß ich nicht genau, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Aber jetzt ist es da. Also meine Empfehlung.
Ich traue dir da. Von daher werde ich mir auch angucken. Spätestens, wenn er bei Amazon als Pay-Per-View da ist.
Ja, gerade dann, wenn er sowieso irgendwo kostenlos reinkommt.
Das,
ne? Dann
ist einfach kein Film, für den ich ins Kino gehen würde. Weißt du, ich meine?
Ja, so kann ich sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber ich habe gedacht, genau deswegen ist es ein Film, für den man auch ins Kino gehen kann. Und deswegen bin ich ins Kino gegangen. Weil ich gesagt habe, ey, sowas muss man auch unterstützen, wenn sowas kommt. Und wenn ihr sowieso schon Fans einfach von der nackten Kanone wart und auch von dieser Form von Humor, dann ist dieser Film für euch vielleicht sogar eine 10/10. Kann ich ehrlich sagen. Glaube ich nicht, dass ihr das bereut.
Cool.
Großartig,
ich hatte Spaß. Werde ich meine Augen aufhalten, wann es den bei Amazon gibt. Das ist ja dieser Mal relativ fix. Kann ich sein. Habe in dieser Woche die neue WWE-Doku auf Netflix durchgesuchtet. Falls ihr euch fragt, ja, das ist ja bestimmt nur wieder irgendwie in England und sonst wo, nee, auf der ganzen Welt, auch in Deutschland zu bekommen. Ihr braucht also kein VPN oder so. Und Bono war nicht so begeistert davon, zumindest von den Ausschnitten, die er gesehen hat. Und ich halt schon. Und hab der Sache eine Chance gegeben und wurde reingesaugt in diese ganze Doku.
Die Welt einfach, ne?
Es ist schon etwas, was man als WWE-Fan in dieser Form noch nie gesehen hat. Weil es einfach wirklich hinter die Kulissen schaut, wie laufen bestimmte Prozesse ab, wie ist die Entscheidungsfindung großer Dinge, wie zum Beispiel dem Royal Rumble-Sieger oder großer Storylines, wie dem Heel-Turn von John Cena bei WrestleMania.
Also wie
warte mal, der ist ja gar nicht bei WrestleMania geturnt, der ist ja Elimination Chamber geturnt, genau. Aber was so dahinter steckt, also was für ein Rattenschwanz da dran hängt, die haben das sehr, sehr schön gezeigt, irgendwie, wen Triple H da, oder dreifach habe ich wie ihn nennen, alles orchestrieren musste und fragen musste, dass das überhaupt möglich ist. Also TKO haben sie vorsichtig rausgelassen, dass er da nachfragen musste. Aber die einzelnen Leute, also das ist, er war super gut dargestellt, ne? Irgendwie, ja, Travis Scott fragen, The Rock fragen. The Rock hat noch ein Kreativteam hinter ihm, das fand ich auch immer geil. Das heißt, sie mussten immer nicht nur The Rock fragen, sondern auch immer das Kreativteam hinter ihm. Die sich dann auch eigene Ideen ausdenken und die mit einbringen, was ich echt, wo ich gedacht habe, Digga, warum, Alter? John Cena, wo auch wirklich dann so von beiden Seiten gesagt wurde, wie sie reagiert haben, wie das Gespräch ablief. Und das ist echt toll gewesen. Ja, also als Wrestling-Fan ist das wirklich was Schönes. Ich muss sagen, dass ich habe in einem Heel-Turn-Video habe ich gesagt, das ist das Beste, was ich von der WWE seit mindestens 2 Jahren gesehen habe. Und das ist nicht übertrieben, ist es wirklich. Also die letzten beiden Wrestling oder vor allen Dingen die letzte WrestleMania toppt das halt extrem, ne? Weil du sowas noch nie gesehen hast. Wer da die Verantwortlichen sind, wer da womit reinredet, wie sowas abläuft. Ne? Also der sitzt, Triple H sitzt in seinem riesigen Büro in einem Konferenzraum und da sitzen irgendwie 7, 6, 7, 8 Vertraute von ihm. Paul Heyman ist übrigens auch dabei. Und dann sagt er einfach, was könntet ihr euch vorstellen, wer den Royal Rumble gewinnt? Und dann sagen 7 Leute, sagen Punk, 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 Punk. Und dann kommt einer, der sagt, ja, aber wie wär's denn mit Cena? Weil irgendwie, das ist sein letztes Jahr, irgendwie, ich finde, er, wenn er in WrestleMania ein Main Event kriegt, was da schon geplant war, da stand nämlich, da sah man nämlich schon, was für WrestleMania geplant war auf irgendeiner Wand. Auf dem Flipchart oder wie man das nennt.
Ja, die Sachen, die ich dir dann auch gesagt habe, ne?
Ja,
wo ich
das
dann
ist
denke,
total
okay,
spannend.
Zum einen ist das total spannend, aber zum anderen ist es halt so, du kriegst halt dann die Augen geöffnet im Sinne von, oder wenn du da vorher die Augen für verschlossen hattest, ist ja auch egal, aber was für ein Aufwand da reingefahren wird und dann guckst du trotzdem jede Woche SmackDown und kriegst das geliefert. Und da ist dann der Punkt, wo ich dann so nach ein paar Szenen gedacht habe, Bruder, ich kann nicht, wirklich, ich werde hier einfach zu sauer.
Ja, also, ja. Ich glaube aber auch, oder ich, das war das erste Mal, wo ich so mich selbst hinterfragt habe und gesagt habe, Alter, wenn hinter so einer Sache so ein Aufwand steckt, tue ich der WWE dann Unrecht, dass sie sowas nicht öfter machen, so. Das heißt, man hinterfragt auch seinen eigenen Blickwinkel auf diesen Content. Und nochmal zur WWE, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Beim Royal Rumble ist dann einer, der sagt, ich will Cena. Und dann ist Michael Hayes, man kennt den, das ist der Dude mit dem Hut, der früher hier Firebirds und so war. Oder Freebirds? Freebirds, glaube ich. Oder Firebirds? Freebirds? Ich glaube Freebirds. Und also auch ein Hall of Famer mit seinem Hut, und der dann sagt, ja, Leute, aber ihr dürft nicht vergessen, Alter, Jey Uso ist so dermaßen over aktuell. Warum soll der denn nicht den Royal Rumble gewinnen irgendwie? Und man hat das Gefühl, von der Mimik her lacht ihn Triple H erstmal aus und sagt, was labert der? Und dann ist es am Ende doch so gekommen, was ich total spannend finde und auch nicht nachvollziehen kann auf einem gewissen Grad, weil da sind 7 Leute, die sagen, CM Punk soll das gewinnen. Und der eine, der dann irgendwie per Videoschalter dazugeschaltet ist, sagt, ja, Jey Uso, so. Und spannend. Na, es wird halt nicht gezeigt, wie denn jetzt, also wie es dann danach weitergegangen ist, dass es doch Jey Uso wurde. Aber man sieht hinter den Kulissen, wie Triple H zu Jey Uso geht und sagt, du, I put a rocket on you, quasi, so von denen, du wirst jetzt gepusht. Und es könnte sein, so zwinker, zwinker, im Hinblick auf WrestleMania so, ne, wird immer so ein bisschen offen gelassen. Und zwischendurch gibt's auch eine ganz interessante Szene, wo die dann einfach sagen, wo es so eine Konferenz gibt und sagen, wir sind mit Jey Uso und seiner Leistung aktuell nicht zufrieden irgendwie, das tut ihm nicht gut. Wir schauen mal, ob er irgendwie, er hat jetzt den WrestleMania Main Event durch den Rumble-Sieg, aber vielleicht setzt er sich selber zu sehr unter Druck. Wir machen das einfach von ihm und seiner Performance abhängig, ob er bei Mania gewinnt oder nicht. Also von daher stand der Sieg gegen Gunther noch gar nicht so krass lange fest. Also es ist super interessant. Es ist spannend auch irgendwie die wahren Charaktere hinter diesen Gimmicks zu erleben irgendwie. Ich fand Charlotte zum ersten Mal in meinem Leben sympathisch. Ich finde ja, das ist so eine arrogante, widerliche Kuh. Aber in dieser Serie kommt die halt so ultra sympathisch rüber und du leidest richtig mit ihr irgendwie und freust dich, als sie zurückkommt. Oder so eine Chelsea Green, ey, wo ich sagen würde, ey, wie sympathisch ist die denn? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Die quasi, und das sagt sie auch, jede Woche verliert und das okay findet irgendwie, weil die Leute haben ja Spaß gehabt. Und wie Bruno auch immer so schön sagt, ohne Verlierer gäb's keine Gewinner, ne? Und ohne Heels gäb's keine Faces und so. Ja. Und wo dann ihr
sagen, dass die Zuschauer eine gute Zeit haben, ne? Und relativ vielen Wrestlern ist das halt auch natürlich schmerzlich bewusst, weil die halt auch nicht immer schon in dem Rahmen der WWE und so existiert haben, wo sie sehr viel Geld dafür gekriegt haben, was sie machen. Also die kamen ja fast alle irgendwo aus den Indies, wo es auch, ne, halt finanzielle Strukturen sind, wo du weißt, das haben die mal als besseres Hobby wahrscheinlich gemacht. Und dementsprechend wissen die das dann auch ganz, ganz anders zu schätzen, wenn die das auf dieser Ebene machen dürfen. Da ist denen die Rolle teilweise nicht unbedingt so wichtig.
Also und das Lustige ist, man sieht halt den ganzen Weg von Chelsea zum US-Titel. Und wie aufgeregt sie vor diesem Titelmatch ist irgendwie und fast schon hysterisch vor Freude. Und sie dann irgendwie viel durchgehen muss und sie wollen ihr dann den Legdrop als Finisher aufdrücken irgendwie. Und der Typ, der dafür zuständig ist, sagt, ja, kennst du Hulk Hogan nicht und so. Und sie sagt, ja, warum darf ich denn nicht meinen Finisher machen? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt hier irgendwie einen fremden Finisher gewinne. Was auch total logisch ist, wo ich mich auch frage, wer denkt sich das aus? Wer bookt das? Wer schreibt das? So, und sie sich dann aber durchsetzt und sagt, ich würde gerne mit meinem Finisher gewinnen, das macht auch viel mehr Sinn. Und die Kreativen dann sagen, ja, eigentlich hast du recht, machen wir so. Und sie dann aber vor dem Match sagt, und alle wünschen ihr viel Glück, und dieses hinter den Kulissen kommt auch noch mal ganz anders rüber, dass die alle wirklich befreundet sind, größtenteils. Dass dann irgendwie ihr alle viel Glück wünschen und sich alle für sie freuen. Und sie dann sagt, ich bin ganz aufgeregt, weil ich gewinne ja sonst nie. Ich weiß ja gar nicht, was man da so macht. Was ich sehr lustig fand, irgendwie so, diese Aussage. Was mache ich denn dann irgendwie? Ich gewinne ja nie. Also super, ist eine super Doku. Es sind 6 Folgen, könnt ihr euch jederzeit angucken. als Wrestling-Fan must, ist wirklich must-see, muss man sich angucken. Gerade als WWE-Fan. Tolle Doku. Ja. Bruno, wir schweigen uns an. Wir haben uns nichts mehr zu sagen, ne?
Also zu dem Thema habe ich, glaube ich, leider alles gesagt, was auch insofern, ja.
Du bist einfach WWE-müde. Sprechen wir es doch mal aus.
Ja, das ist wirklich.
Du bist übersättigt so. Ja. Oder überenttäuscht.
Wahrscheinlich beides so ein bisschen, ne? Das ist so leider die Schnittmenge aus zwei sehr beschissenen Mengen.
Hast du eigentlich The Iron Claw gesehen?
Nee.
Das ist morgen Thema des neuen Heel-Turn-Videos. Weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt die heute kam die Prediction für den SummerSlam. Und da habe ich gedacht, was machst du denn morgen für ein Video, wo quasi morgen Abend das losgeht schon? Prediction hast du schon gemacht, was machst du? Oder machst du eine Filmempfehlung? So nach dem Motto, irgendwie, wenn ihr die Wartezeit überbrücken müsst, bis es losgeht, guck doch mal den Film. Und zwar die Iron Claw.
Es gibt doch die Pre-Match-Show. Die fahren doch hier irgendwie 3 Stunden lang irgendwie trotzdem noch Programm, bevor es tatsächlich
losgeht. Ja, aber wer will denn das gucken? Wir werden das gucken.
Ahnung. Weiß ich nicht.
Also eine Stunde ist teilweise schon schwer, weil sie alles immer ständig wiederholen und das selber immer wieder sagen aus anderen
Blickwinkeln. Ich weiß nicht mal, was die da machen wollen, ehrlicherweise. Ja, die sitzen da immer so ein paar Leute dahin und dann versuchen die da irgendwie so pseudomäßig wie bei einem Sport irgendwie darüber zu diskutieren, wie Matches ausgehen könnten und so. Und das ist einfach, ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist eine Präsentationsebene, auf die abgerutscht sind, die komplett wild ist.
Ah, ey. Ja, man kann es übertreiben mit dem Vorlauf. Aber wie gesagt, gerade wenn ihr diese Zeit überbrücken wollt, ihr Lieben, The Iron Claw ist, glaube ich, der beste Wrestling-Film überhaupt, den ich je gesehen habe. Wenn ihr Prime-Kunden seid bei Amazon, könntet ihr sogar umsonst bei Prime Video gucken. Geht um die legendäre von Van Erick, so Van wird das auch schon ausgesprochen, Van Erick-Familie. Erinnert euch noch an den Texas Tornado, Carrie von Erick, ich verwechsel die immer alle, der in der WWE in den 90ern den Intercontinental-Titel gewonnen habe und relativ bekannt war in dieser Zeit. Der ist auch Teil dieser Familie und das ist ein ziemliches Drama, was hinter die Kulissen des Wrestlings schaut, wie es damals war. Und die Brüder, die ganze Familie ständig irgendwelche Schicksalsschläge überstehen muss. Es ist so, es ist ein sehr trauriger Film, aber auch super interessant. Weil irgendwie da so ein Vater ist, der irgendwie so überehrgeizig ist und seine Jungen ständig motiviert, ohne mal irgendwie nett oder sensibel zu seinen Jungs zu sein. Also es ist ein unglaublich guter Film. Sagen wir mal, storymäßig der beste Wrestling-Film, den ich je gesehen habe. Iron Claw ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und er zeigt auch die Anfänge des Wrestlings, ne? Also noch vor einem Hulk Hogan. Die ersten, die in irgendeiner Form diesen Sport oder dieses was wir heute als Sports Entertainment kennen, die Grundlagen dafür gelegt haben mit ihren lokalen Shows und der Vater hat eine Wrestling Promotion und hat einen TV-Vertrag unterschrieben, dass es landesweit diese Liga mit den Van Ericks, mit den Firebirds auch, wo Lord Michael Hayes, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, der jetzt irgendwie im Management in der WWE ist, wo diese Leute ihre Anfänge hatten. Ne? Also es ist super interessant auch zu sehen, wie klein das damals war und wie sie nach und nach irgendwie immer beliebter wurden, die Ligen. Also allein deshalb ist ja schon sehr sehenswert. Also guckt ihn euch an, wenn ihr morgen Pause habt zwischen dem SummerSlam und die Pre-Show nicht nonstop ertragen könnt oder wollt. Toller Film. Und auch hochkarätig besetzt. Mit, wie heißt er? Der Highschool-Musical-Dude. Wie heißt er? Zac Efron.
Wie heißt er?
Zac Efron, ganz bekannter Schauspieler. Dann ist auch der Typ, der in The Bear, wie heißt das auch schon? Nicht Bier, sondern Bear, ne? The Bear. Wie heißt dieser ganz bekannte, der auch Shameless gespielt hat? Der spielt nämlich den Carrie Van Erick, der spielt den Texas Tornado. Ja, okay. Die Community wird das schon wissen. Ganz bekannt, also ist sehr, sehr hochkarätig besetzt. Super Film. Jetzt haben wir genug geschwärmt. Bruno, was machen wir jetzt noch? Wir haben jetzt irgendwie eine Stunde gequatscht. Haben wir noch irgendwas Spannendes, worüber wir reden können?
Ist eine interessante Frage. Gibt es irgendwas Wesentliches aus deinem Leben, was du vielleicht mit der Community teilen möchtest?
Also, wie gesagt, momentan, ich habe jetzt Sommerferien seit Freitag war der letzte Schultag. Ich schlafe immer sehr lange, manchmal zu lange, wo ich dann echt einen Schreck kriege, wie lange ich gepennt habe.
Stimmt, hat's erwähnt, ja.
Good old Dennis sagt immer irgendwie, kennt er von sich selbst, in den Ferien ist man eine Kreatur der Nacht. Das bin ich jetzt auch wieder. Es ist mal erstaunlich, wie schnell das geht. Aber genauso schnell muss ich dann auch wieder umdrehen, weil ja nun morgen mein Sohn kommt und ich mit dem ja ins Bett gehe, ne? Und weil er nämlich am nächsten Morgen um 6 Uhr auf der Matte steht, das heißt, da kann ich nicht irgendwie bis 2 oder 3 Uhr in der Nacht aufbleiben. Und daher. Das heißt,
jetzt um 6 Uhr kommt er.
Wird?
Das heißt, jetzt um 6 Uhr kommt er bei dir vorbei.
Ich hole ihn morgen um 12 Uhr ab von zu Hause.
Ach so.
Und dann schläft er bei mir und am nächsten Tag, irgendwann frühen Abend, bringe ich ihn zurück. Mhm. Aber ne, er wird dann am Sonntag um 6 Uhr, das gibt's straight, das ist so sein innerlicher Wecker, steht er auf der Matte. Und wenn ich irgendwie bis 5 Uhr Wrestling geguckt habe, dann, deshalb, ich gehe mit ihm ins Bett und schlaf durch. Deshalb, stehe ich auch morgen ein bisschen früher auf, damit ich dann entsprechend müde bin. Also es ist ein Hin und Her immer.
Ne? Okay, also dein Weg irgendwie, um das Ganze dann irgendwie gelöst zu bekommen, ist einfach früher aufstehen und nicht richtig durchmachen oder so, sondern dann zu sagen, ey, gegebenenfalls pennst du halt irgendwie so 2-3 Stunden nur. Und dann machst du das irgendwie?
Ja, ich gucke heute gleich mit dir Smacky D und das geht ja bis 4 und wenn ich dann ins Bett...
Dass du mit mir guckst?
Ja, ich hoffe, dass ich mit dir gucke und wenn ich, wenn ich dann morgen, keine Ahnung, um 8 oder 9 aufstehe, vielleicht auch um 10, mal gucken, was mein Wecker, wie lange ich meinen Wecker ignorieren kann. Dann habe ich halt nur 5 Stunden geschlafen.
Bist
oder
du jemand, der seinen Wecker ignorieren kann
überhaupt? Ja, komischerweise, aber nur wenn ich mir...
Du bist so ein Mensch für die Snooze-Taste.
Nee, gar nicht. Also ich kann ihn nur ignorieren, wenn ich weiß im Hinterkopf, dass ich es kann.
Okay.
Wenn ich zur Arbeit muss, dann kann ich ihn nicht ignorieren. Dann stehe ich wie eine Kerze im Bett. Also das ist ganz lustig. Da habe ich so einen innerlichen Timer. Mhm. Und morgen weiß ich ja, ich muss meinen Sohn abholen. Ja, wie gesagt, ich mache ein paar Stunden vorher. Und ja, aber so funktioniert das bei mir. Das funktioniert auch echt gut, weil dann habe ich nur 5 Stunden geschlafen und bin abends wirklich auch müde und kann dann mit meinem Sohn um 9 oder so schlafen gehen.
Ey, wenn das für dich funktioniert, ist das ja wunderbar.
Total. Und wir machen dann wieder einen richtigen Papa-Sohn-Tag mit Pizza essen oder wir wollen wahrscheinlich den Grill wieder anschmeißen und bisschen Donkey Kong, ganz viel Lego bauen, ganz viel basteln, ganz viel malen. Das wird also ein ganz, ganz schöner Tag.
Gibt's diesmal auch Grillkäse, ist die Frage.
Nein. Wozu? Leo hasst Käse.
Oder der hasst Käse?
Ja, der ist halt 6 Jahre alt, der findet Käse noch eklig. Hab ich aber am Anfang auch. Als ich klein war, mochte ich Käse auch nicht.
Der findet Käse eklig.
Der mag keinen Käse.
Nicht mal auf seiner Pizza oder so?
Nein. Ach du, auf der Pizza schon. Doch, auf der Pizza ist er da. Doch, auf der Pizza schon.
Weil jetzt, also, ne, ab einem gewissen Punkt denke ich mir so, ey, keine Ahnung.
Jetzt reicht's dir auch langsam.
Leute,
ne?
Die essen nicht ganz so viel Käse, aber also wenn du jetzt auch gesagt hättest, pass mal auf, so auf Pizza und so esse ich auch keinen Käse. Ab dann kriegt dein Sohn auch einen Stempel von mir auf die Stirn, wo drauf steht.
Mein Sohn kriegt überhaupt nichts von dir auf der Stirn, sonst klatscht es gleich hier. Das ist auch für meinen Sohn hier zu stigmatisieren.
Das ist dann komisch.
Pass bloß auf, du frecher Lachs.
Was hast du denn immer mit Lachs? Bist du überhaupt ein Lachs-Fan auch?
Nö, nicht kein großer, aber ich esse ihn manchmal ganz gerne auf Brot. Oder halt okay. Schön in der Pfanne, aus der Pfanne ist auch lecker.
Aber das ist jetzt nicht schön so ein Bagel-Thema oder so, wo du dann auch sagst, da packst du auch noch ordentlich Frischkäse da drunter und so, das New York-Ding.
Nee, danke.
Oder mit ich mach Kapern.
Da gerne Zitrone drauf und Salz, das ist geil.
Okay, aber dann auf den frischen Lachs oder schon auf den du dann noch angebraten hast? Okay,
den ich angebraten habe.
Okay, ja, ne, es gibt ja Leute, die den entweder anbraten oder den sehr frisch essen dann. Dafür musst du aber dann natürlich auch irgendwie diesen Lieferanten dabei haben, damit du halt diesen Lachs so frisch geliefert kriegst, dass du ihn direkt essen kannst, glaube ich. Aber ey, ne, ist halt je nachdem wahrscheinlich auch, wie du da drauf stehst. Würdest du dazu Kartoffeln essen?
Ja. Und
wenn, würden sie direkt aus der Mikrowelle kommen?
Nein.
Okay, gut. Dann ist das in Ordnung mit mir, sag ich ehrlich.
Ja, du bist da, ja.
Großzügig auch. Wie zufrieden bist du mit deinen Hummelklamotten von Werder Bremen?
Sehr.
Sind die auch so gut?
Das Problem ist, du musst wissen, dass du bei Hummel eine Nummer größer bestellen musst. Das werden die Köln-Fans, sind ja auch mit Hummel, glaube ich, ja. Wenn die Köln-Fans, die FC-Fans auch wissen, ich habe mich immer gewundert, warum mir die Größen nicht richtig passen. Hab immer gedacht, oh, du bist so fett geworden. Nee, ich habe jetzt zum ersten Mal richtig gelesen, Empfehlung, eine Nummer größer kaufen, sonst passt das nicht. Und seit ich das mache, passen die Sachen sehr, sehr gut.
Okay.
Aber hätte man vielleicht vorher mal sagen sollen. Weil die Trikots, das ich mir im letzten Jahr gekauft hat, ist einfach zu klein.
Krass.
Ah.
Weil eigentlich sollten ja diese Größen auch irgendwie genormt sein. Das ist schon,
ist komisch, ja.
Keine Ahnung, ob die irgendwann einlaufen oder so, oder wie die das dann anders machen. Weil wenn das konstant so ist, dann ist das ja definitiv irgendein größeres liegendes Problem, aber naja.
Naja. Gut, meine Lieben, wir sind nächste Woche wieder für euch da in alter Frische. Dann wieder mit Dennis, der aus dem Urlaub wieder da ist. Er scheint sich gut zu erholen. Der schwärmt ja nonstop, wie toll Schleswig-Holstein ist. Von daher wird er auch dementsprechend erholt sein dann.
Nice.
Und nächste Woche wieder in alter Frische. Ich hoffe, dieser Zweier-Podcast hat euch auch gefallen. Mal was anderes. Und ansonsten werde ich jetzt mein Space Marine mit Gold bemalen, zumindest die Stellen, und vorher meine Lupe suchen. Und
das
dann
ist schon genugend Abenteuer, würde ich sagen.
Und dann Smacky D gucken. Ja, von da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ja, auf jeden Fall.
Und dann geht's schon wieder einfach los, deinen Sohn abholen.
Das ist hier ein bisschen schlafen. Ein
fließender Übergang, wenn man ehrlich ist.
Ein bisschen schlafen geht auch. Das passt schon.
Manchmal.
Gut, ihr Lieben, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Danke fürs Reinhören und tschüss.
Nehmt eure Vitamine bitte.